Guten Morgen. Guten Morgen, ihr Lieben. Ihr Lieben, die ich hier öfters sehe und die Gäste, die hier sind, die ich nicht so oft sehe, herzlich willkommen. Schön, dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern können. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Danke auch für dieses schöne, schwungvolle Lied. Jesus, berühre mich, heißt es. Hole mich ab, öffne die Tür für mich. Ja, es wäre schön, wenn diese Herzenstüre aufgeht und wir wirklich auch etwas mitnehmen von dem Gottesdienst. Ich gehe davon aus, dass das so sein wird. Da liegt eine Verheißung drauf. Herzlichen Dank auch Gustav Wetzel, dass du uns heute wieder mit deiner Predigt hier den Dienst tust. Wir haben das Luxusproblem, dass wir heute zwei Pastoren hier haben. Und auch zwei musikalische Teams so eigentlich. Ja, schön, wir sind gesegnet. Heute ist der Sonntag Rogate. Das Kirchenjahr ist ja eingeteilt nach Sonntagen. Und Rogate heißt lateinisch betet. Ums Beten geht es auch in dem Wochenspruch, der mit uns durch die nächste Woche gehen soll. Er soll uns sozusagen begleiten. Und da heißt es im Psalm 66, Vers 20, gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Wie schön ist das, dass wir Gott loben können. Und wir haben viel Grund zu loben, Gott zu loben. Wie gut ist es zu wissen, dass Gott unsere Gebete hört. Und dass wir ihm mit nichts auf die Nerven gehen, egal wie oft wir für irgendetwas beten. Und wie gut ist es zu wissen, dass er seine Güte nicht von uns wendet. Egal, ja, was wir auch wieder für Dinge fabriziert haben oder auch unterlassen haben. Das ist ja auch manchmal ein Problem. Gut zu wissen. Ja, zu diesem Gott, der uns einlädt in den Gottesdienst, der uns einlädt zur Gotteskindschaft und der uns auch einlädt, dass wir mit ihm beten, zu ihm reden, das wollen wir jetzt tun. Es wäre schön, wenn ihr zum Gebet aufsteht. Ja, Vater im Himmel, wie gut ist es, dass wir Vater zu dir sagen dürfen, dass du unser himmlischer Vater bist in Jesus Christus, deinem Sohn. Danke, dass du uns mit so viel Güte begegnest und uns überschüttest mit so viel Guten, was wir gerade auch jetzt hier in der Natur so voll empfinden und sehen können. Danke, dass wir Gottesdienst feiern können und dass du gesagt hast, dass du mitten unter denen bist, die sich versammeln. Danke, dass wir dein Wort haben. Und ich bitte dich für mich und für uns alle um offene Herzensohren, dass wir aufnehmen, was du uns zu sagen hast, wo du uns anrühren willst, wo du uns verändern willst, wo du uns anschieben willst oder wo du uns auch bremsen willst. Danke, dass wir in deiner Liebe geborgen sein können. Und wir bitten dich für die Menschen, die das noch nicht so empfinden, die dich nicht kennen als liebenden Vater und dich, Herr Jesus Christus, nicht als Herrn und Heiland. Bitten dich, dass ein Hauch durch die Welt geht, das spürbar wird, wie groß du bist, wie herrlich du bist und wie real du bist. Danke für die Versammlung hier, für den Gottesdienst, für die Musik, für die Lieder, für die Texte, für die Predigt. Segne uns. Amen. Ja, heute ist der Sonntag Rogate. Aber heute ist auch Muttertag. Die einen feiern ihn, besorgen Geschenke und Blumen oder führen ihre Mutter zum Essen aus. Und die anderen mögen Muttertag nicht, warum auch immer. Vielleicht, weil es zu kommerziell ist oder weil Danken auf Befehl ihnen nicht liegt. In der Predigt geht es nicht um Muttertag. Es geht um den kommenden Donnerstag, den Feiertag, den wir da feiern. Wir feiern da Christi Himmelfahrt. Das ist wenigstens, so steht es im Kalender, der offizielle Feiertag. Dem ist die Arbeitnehmer verdanken, dass sie frei haben. Und das freut uns alles. In der Realität, so empfinde ich aber, ist, dass dieser Donnerstag fast nur noch als Vatertag in Erscheinung tritt. Überall gibt es Feste zum Vatertag, wo die Väter oder überhaupt alle Männer, egal wie alt sie sind oder ob sie schon Väter sind, sie kehren dann ein und feiern zünftig ihren Tag. Ich finde es schade, sehr schade, dass ein christlicher Feiertag so an seiner ursprünglichen Bedeutung verloren geht und es zweckentfremdet wird. Auf der anderen Seite aber, wenn ich in mich hineinhöre, ist mir Himmelfahrt auch eher sperrig. Ich weiß nicht, wie es euch damit so geht. Ich weiß nicht so recht, was ich damit machen soll. So recht kommt mein Herz darüber nicht in Wallung, wenn ich an Christi Himmelfahrt denke. Vielleicht ändert sich ja das nach der Predigt von Gustav. Wenn es nicht so sein sollte, dann feiere ich einfach Vatertag. Und zwar feiere ich meinen himmlischen Vater. Das kann man immer tun. Vielleicht denken wir an Christi Himmelfahrt oder an Vatertag auch daran. Himmelfahrt ist irgendwie ein kleiner Feiertag. Die großen Feste der Christenheit werden mit 2 Tagen gefeiert, zumindest bei uns in Deutschland. Und es gibt sogar Ferien, Weihnachtsferien, Osterferien, Pfingstferien. In meiner Bibel gibt es zu jedem Feiertag einen Anhang, eine ausführliche Erklärung. Christi Himmelfahrt wird da nicht erwähnt. Und auch im Internet gibt es wenig, außer den biblischen Texten oder kompletten Predigten ist da nichts bis wenig zu finden. Aber wenn die Himmelfahrt von Jesus nicht wichtig wäre, dann wäre sie wohl nicht in der Bibel erwähnt. Ich lese ein Gedicht von Michael Praetorius von 1607. Es ist alt, da hat man wahrscheinlich Christi Himmelfahrt noch anders gefeiert. Ja. Es ist alt und etwas holprig zu lesen, aber es zeigt, was Himmelfahrt für uns bedeuten kann. Wir danken dir, Herr Jesus Christ, dass du zur Rechten Gottes bist. O starker Gott, Immanuel, stärk uns an Geist und Leib und Seel. Dein Abschied und was da geschah und was da geschehen, zielt auf ein fröhlich Wiedersehen. Die Reise, die das Haupt getan, ist gleichfalls seiner Gliederbahn. Die Stätte, die uns dort bestimmt, wo Fried und Freud kein Ende nimmt. Du bist uns nahe, dort und hier. Der beste Umgang ist mit dir. Du bist in Wort und Taten nah. Verlangt dich wer, so bist du nah. Wer zu dir fährt, kommt in dein Licht und schaut dich dann von Angesicht. In der Vorbereitung für diese Moderation habe ich irgendwo irgendetwas vom Brückentag gelesen. Wir alle lieben Brückentage. Da haben wir das fantastische Geschenk eines langen Wochenendes. Christi Himmelfahrt ist auch so ein Brückentag. Also, eigentlich würden wir den Freitag als Brückentag bezeichnen. Er verbindet den Donnerstag, den Feiertag, mit dem Wochenende. Aber Himmelfahrt ist ebenfalls ein Brückentag. Brücken verbinden 2 Teile miteinander. Die Ufer am Fluss, die Zähne im Mund und in der Elektrik muss auch manchmal was überbrückt werden. Vom Ereignis her geht es an Himmelfahrt darum, dass Jesus als auferstandener Herr von der sichtbaren in die unsichtbare Welt gegangen ist. Nachdem er auf dieser Welt als Mensch gelebt hat, kehrt er nun in die Herrlichkeit Gottes zurück. Also schon Brückentag. Durch die Rückkehr zu Gott, Vater, hat Jesus seine Daseinsform in gewisser Weise verändert. Nun, so sagt Petrus es in Apostelgeschichte, nun sitzt Jesus auf dem höchsten Ehrenplatz zur Rechten Gottes, des Vaters, im Himmel. Und der Vater hat ihn, wie er es versprochen hat, den Heiligen Geist gegeben, damit dieser über uns ausgegossen wird. Soweit Petrus. Jesus ist zum Vater zurückgegangen, aber er lässt uns nicht allein zurück. Ich lese aus Philipper 2 die Verse 5 bis 11. Nehmt euch Jesus Christus als Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie andere Menschen geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder, ohne Ausnahme, wird zu Gottes Ehre des Vaters bekennen: Jesus Christus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Er regiert als König.
Da ihr nicht alle eine Bibel mitgebracht habt, wie es in vielen Gemeinden ist, dass auch Gemeindeglieder die Bibel aus der Bibel, in der Bibel lesen und aus der Bibel lesen, gut, habe ich euch den Text heute mitgebracht. Ich lese aus Lukas 24, 50 bis 52 und dann Apostelgeschichte 1, 4 bis 10. Darauf beginnt der Vers, das heißt nach der Begegnung Jesu mit seinen Jüngern in einem Haus in Jerusalem. Also darauf führte Jesus sie aus der Stadt hinaus nach Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber warfen sich vor ihm nieder. Dann kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück. Dort brachten sie die ganze Zeit im Tempel zu und priesen Gott. Als Jesus wieder einmal mit ihnen war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein: Bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist, den mein Vater versprochen hat. Ich habe euch sein Kommen angekündigt, als ich euch sagte: Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald mit dem Geist Gottes getauft werden. Die Versammelten fragten Jesus: Herr, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Jesus antwortete: Mein Vater hat festgelegt, welche Zeiten bis dahin noch verstreichen müssen und wann es soweit ist. Ihr braucht das nicht zu wissen. Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis ans äußerste Ende der Erde. Während er das sagte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten. als sie noch gebannt nach oben starrten und hinter ihm her sahen, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer neben ihnen. Ihr Galiläer, sagten sie, warum steht ihr hier und schaut nach oben? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt weggehen sehen. Soweit die Worte aus der Heiligen Schrift. Am Donnerstag gedenken wir Christen also der Himmelfahrt Jesu. Und ja, da mein erster Gedanke ist, oder ja, die Himmelfahrt Jesu, Jesus ging zum Himmel zurück. Von wo? Wie? Wohin? Und zum Zweiten, was wir Christen davon haben, dass Jesus im Himmel ist. Ihr Lieben, wir lasen eben vorhin in der Bibel, Jesus ging in den Himmel zurück. Also von wo? Vom Ölberg. Und wie? Segnend. Wohin? In den Heaven. Jesus war mit seinen Jüngern auf den Ölberg gegangen. Auf diesem geschichtsträchtigen Ölberg ging Jesus damals mit seinen Jüngern, um von dort aus zu Gott in den Himmel zurückzukehren. Der Ölberg. Wir sehen hier den Ostabhang, ost-südöstlichen Abhang des Ölberges auf dem Foto, und ganz oben ist die Kuppel des Ölberges. Ölberg lautet einfach Olivenberg. Leitet sich also vom ursprünglichen Bewuchs mit Olivenbäumen ab. Hier auf dem Foto von heute sieht man nicht mehr viel Olivenbäume. Die Bergkette mit dem Ölberg und links davon weiter etwas höher der Skopusberg, sie liegen also östlich des Tempelberges und etwas östlich von der Jerusalemer Altstadt, getrennt allerdings nur durch das Kidrontal. Diese Bergkette erreicht eine Höhe von 827 Metern. Der eigentliche Ölberg mit der Himmelfahrtskuppe ist etwa 809 Meter hoch. Östlich dieser Bergkette, die von Nord nach Süd geht, beginnt gleich die judäische Wüste bis hinab ins etwa 20 Kilometer entfernte Jericho. Denn warum beginnt dort die Wüste? Denn die meisten Regenwolken, die vom westwärts liegenden Mittelmeer daherkommen, bleiben an dem hohen Bergkamm von Ölberg, Skopus und so weiter hängen. Am südöstlichen Fuß des Ölberges, also über dem Berg drüber, ist das bekannte Dorf Bethanien. Wer immer von Galiläa nach Jerusalem reiste oder wallfahrtete in alttestamentlicher oder neutestamentlicher Zeit, der kam die alten Wüstenstraße von Jericho herauf durch Bethanien und über den Ölberg, den Abhang hier herunter, nach Jerusalem. Der ganze südliche Teil des Ölberges ist ein riesiges jüdisches Gräberfeld, wie ihr auf dem Foto hier sehen könnt. Schon seit dem ersten Jahrhundert ließen sich dort zigtausende den Messias erwartende Juden beerdigen. Denn nach Sacharja 14,4 wird der Messias, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit, auf den Ölberg herniederkommen und von dort den Ölberg runtergehen und auf den Tempelplatz einziehen. Und die dort Beerdigten Sie wollen also, wenn der Messias kommt, ganz nah und direkt bei diesem großen Ereignis dabei sein. Wenn Jesus nach Jerusalem kam, kam er auch immer über diesen Ölberg, auch beim festlichen Einzug vor seiner Passion. Von diesem westlichen Abhang, den wir hier sehen, hat man einen faszinierenden Ausblick auf den Tempelplatz und auf Jerusalem. Wer von euch war denn schon mal? Ah ja, doch einige, ja. Okay, dann könnt ihr, wie ich, euch vorstellen, habt ein Bild, wie faszinierend dieser Blick ist. Dort an diesem Ölbergabhang mit dem Blick auf Jerusalem, da weinte einmal Jesus über die nicht glauben wollenden Leute in Jerusalem, wird uns in Lukas 19 berichtet. Im Gedenken daran wurde auf den Fundamenten einer byzantinischen Kirche aus dem 6. Jahrhundert im Jahr 1955 von den Franziskanern die Dominus Flevit Kirche gebaut. Dominus Flevit heißt, der Herr weinte. Und etwas weiter unten, aber auch nicht da, wo der Grüngürtel ist, etwa darunter geht man von oben links und dann hier runter. Man sieht, weil etwas weiter unten ist auch dann die Vater unser Kirche. In dieser Kirche ist das Vater unser in 140 Sprachen auf Keramikkacheln geschrieben und in dem Rundgang an den Wänden festgeklebt. Auch auf Deutsch, ich habe es überprüft. Und auf Englisch. Dort an diesem Ölbergabhang mit Sicht auf Jerusalem, dort oben hielt Jesus seinen Jüngern auch die bekannte Endzeitrede, von der wir in Matthäus 24 lesen. Und hier unten am Fuße des Ölberges, schon ganz nah am Tempelplatz, da war der Garten Gethsemane, wo die längst diese Kirche ist. Garten Gethsemane, das war damals sicher eine Olivenplantage, denn es heißt ja auch, dass eine Olivenkelter, Ölkelter dort in diesem Park gewesen ist. Unter uralten Olivenbäumen übernachtete Jesus öfters mit seinen Jüngern, wenn er in Jerusalem war. Und im Sommerhalbjahr ist es dort ja warm und es regnet nicht, sodass man gut draußen übernachten konnte und kann. Wie wir aus Matthäus 26, 30 und den anderen Evangelien wissen, ging Jesus mit seinen Jüngern auch nach der Passamahlfeier auch dorthin, um dort zu übernachten. Judas wusste davon, so kam er mit den hohen Priestern und vermutlich Tempelsoldaten, um Jesus gefangen zu nehmen. Doch vorher hatte Jesus ein intensives Gebet mit seinem Vater, bei dem er letztlich Ja sagte zu seinem Passionsweg bis zum Tod am Kreuz. Dort, Garten Gethsemane, dort steht heute die Kirche der Nationen. Hier links mit den drei Rundbögen. Man nennt sie Kirche der Nationen, weil verschiedene Nationen mitfinanziert haben, dass diese Kirche damals 1924 gebaut werden konnte. Am Fußboden dieser Kirche kann man noch einige Grundrisse der Vorgängerkirche aus dem 4. Jahrhundert erkennen. Und umsäumt ist diese Kirche auch heute noch von uralten, jahrhundertealten Olivenbäumen. Selbst das Besondere bei Olivenbäumen ist, dass selbst wenn man sie absägt, sie aus dem Wurzelbereich immer wieder neue Triebe austreiben. So kann sein, die jetzigen uralten Olivenbäume, die Wurzelstöcke sind höchstwahrscheinlich noch viel, viel älter als der jetzige Stamm und was man sonst von ihnen sehen kann. Von wo ging Jesus in den Himmel zurück? Hier vom Ölberg. Und wie ging Jesus in den Himmel zurück? In unserem Bibeltext, Apostelgeschichte 1,4, haben wir gelesen, zuerst gab Jesus ihnen die Anweisung, in Jerusalem zu bleiben, bis der Vater ihnen den Heiligen Geist sendet. Zweitens sagte er ihnen, dass nur der Vater im Himmel den Zeitpunkt der Wiederkunft kennt, in Vers 7. Drittens, in Vers 8, gibt er ihnen den Auftrag, seine Zeugen und Boten zu sein, in seinem Namen sein Werk fortzusetzen, nämlich das alles weiterzusagen und weiterzutragen, was sie mit ihm erlebt haben und was er ihnen alles gesagt hatte. Das sollten sie in Jerusalem tun, dem Ort, in dem sie wohnten, dann im nahen Umfeld, in Judäa und Samaria und weiter bis ans Ende der Welt. Und viertens sagte Jesus ihnen, Lukas 24, 50, als die Jünger so vor ihm knien, segnete er sie. Das war seine letzte Handlung. Das waren seine letzten Worte auf Erden an sie. Welche Segensworte er dabei sprach, ist uns nicht bekannt. Sie wurden uns von den Jüngern nicht überliefert. Jesus ließ seine Jünger auf dieser Welt zurück, aber ehe er wegging, hob er seine Hände über sie und segnete sie. Was für ein wunderbarer Abschied. Das war ja auch das letzte Bild, das sich in den Herzen der Jünger eingeprägt hatte. Sie lebten nun weiter unter den segnenden Händen ihres Herrn. Das durften unsere Vorfahren im Glauben auch wissen und wir dürfen es heute auch wissen. Jünger Jesu leben und bleiben unter den aufgehobenen, segnenden Händen ihres Herrn. Wenn ich am Ende meiner Gottesdienste oder auch bei euch nachher hier die aaronitischen Segensworte euch zuspreche, der Herr segne dich, behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden, dann soll es ein ähnlicher Segenszuspruch für dich sein, vor dem Verabschieden, wie Jesus es auf dem Ölberg damals auch gemacht hatte. Gesegnet auseinandergehen und als Gesegnete seinen Weg weitergehen. Als Jesus seine Jünger gesegnet hatte, so lesen wir im Bibeltext, kam eine Wolke und nahm ihn auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten. Ich hatte schon vorhin erwähnt, wie oft nieder die Wolken vom Mittelmeer zum Ölbergrücken kommen können. Ich war schon öfters im Gebirge und habe es auf Berggipfeln auch erlebt. Da kann man sein, plötzlich kommt eine Wolke und die können so dicht sein, dass du keine 5 Meter mehr siehst. Die Bibel berichtet uns, jene Wolke nahm Jesus vor ihren Augen weg. Klar, deshalb schauten sie dieser Wolke nach. Erst als die zwei anwesenden Engel sie daraufhin ansprechen, kommen sie wieder zu sich, selbst zurück und zur Wirklichkeit, dass Jesus weg ist und gen Himmel gefahren ist. Die Bibel berichtet uns nichts, dass sie ein Raumschiff gesehen haben, noch registriert haben, in das Jesus eingestiegen sei, ihn aufgenommen hätte. Wie Jesus in den Himmel zurück ist, das bleibt ein Geheimnis. Das ist für uns Menschen nicht nachvollziehbar. Aber klar, unser Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, er hat eben viele, viel größere, ungeahnte Möglichkeiten zu handeln und zu wirken als wir Menschen. Da gebe ich ehrlich zu, da sind und bleiben wir Menschen, trotz all unserem Können, kleine ABC-Schützen. Zum nächsten Punkt, wohin ging Jesus bei seiner Himmelfahrt? Die beiden Engel sagten zu den Jüngern einfach und doch ganz klar, er ging in den Himmel zurück. Dabei ist nicht die sogenannte blaue Atmosphäre unseres Planeten gemeint, in der die Wolken ihre Wege ziehen. Obwohl wir in unserer deutschen Sprache fast alles recht gut ausdrücken können und beschreiben können, gehört der Begriff Himmel zu den wenigen, die zwei Bedeutungen haben können. Nämlich die Bedeutung der Atmosphäre und die Bedeutung des biblischen Himmels, dem Wohnort Gottes, der Engel und deren Glauben schon Heimgegangenen. Die englische Sprache gebraucht sachgemäß richtig zwei Worte für Himmel. Wenn die Atmosphäre gemeint ist, sagen sie dazu Sky. Wenn der Himmel der Bibel gemeint ist, gebrauchen sie das Wort Heaven. Jesus ging bei seiner Himmelfahrt also nicht in den Sky, sondern in den Heaven. Als die Sowjetunion 1957 ihr erstes Raumschiff, den Sputnik, auf eine erste Reise um unseren Planeten schickte, spottete damals doch einer der russischen Kosmonauten über uns Christen lächelnd: Ihr Christen, ich habe euren Gott nirgends gesehen. Klar, er zuckelte ja auch nur durch den Sky. Wo im Weltraum der echte Himmel ist, das wissen wir nicht. Dazu hat weder Jesus noch ein Engel meines Wissens je etwas gesagt. Aber eins haben alle bezeugt, dass es den Himmel in echt gibt. So echt, wie es unsere Erde auch gibt. Wohl aber natürlich mit dem Unterschied, dass es dort im Himmel nichts Böses mehr gibt, keine Krankheiten, keinen Tod mehr. Und dass dort vieles schöner und noch kreativer ist als auf unserer Erde. Dort wird auch gegessen, getrunken, geredet, gesungen und viel Schönes getan, wovon wir auf unserer Erde oft nur träumen. Nun zu meinem zweiten Punkt. Was wir Christen davon haben, dass Jesus im Himmel ist. In unserem apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen wir von Jesus: Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Seit dem 5. Jahrhundert bekennen Christen ihren Glauben mit diesen Worten. Auch im schon früheren Glaubensbekenntnis des Konzils von Nicea Konstantinopel im Jahr 381 wurde es ähnlich formuliert. Dort heißt es: Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit. Dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt, ist ein Bild aus der Monarchie. Wer saß immer zur Rechten des Kaisers oder Königs? Der Kronprinz. Der Kronprinz saß und sitzt immer zur Rechten des Königs oder Kaisers. Und er ist der, wie wir auch manchmal sagen, die rechte Hand des Chefs oder des Königs. Er ist derjenige, der die Anordnungen des Königs ausführt. Erinnert mal euch wieder zurück auch an den Film Die Zehn Gebote von Pharao. Wer stand zu seiner Rechten? Sein Kronprinz. Wenn ich einen Bildvergleich aus unserer technisierten Zeit nehmen darf, zum Beispiel von der Schaltzentrale eines großen Eisenwalzwerkes oder eines Kraftwerkes, wo oft nur ein Ingenieur das ganze Kraftwerk oder die Walzstraße beaufsichtigt und schaltet. So bin ich ähnlich der Überzeugung von der Position Jesu zur Rechten Gottes. Jesus steht am Schaltpult der Weltgeschichte. Mögen Weltenherrscher aufgetreten sein wie Cäsar, Napoleon, Hitler und wie sie auch waren und heute noch sein mögen, allen wurde gesagt und wird gesagt, Jesus steht am Schaltpult der Weltgeschichte, nicht ihr. Ihr Lieben, es tut mir gut, es zu wissen. Und es ist gut, uns dessen immer wieder zu erinnern, dass Jesus am Schaltpult der Weltgeschichte steht. Die weltlichen Mächtigen kamen und gehen, kommen und gehen. Unser Herr bleibt. Unser Herr hat stets den Überblick. Unser Herr hat stets den Durchblick und die Fähigkeit, die Geschicke und Geschichte zu lenken und zu verändern. Wohl erkenne ich auch, lässt er manches auf dieser Erde zu. Das erkenne ich. Oft weiß ich keine Antwort auf das Wozu vieler Schrecknisse. Dennoch dürfen wir glaubend wissen, Jesus hält die Erde in seiner Hand. Ebenso wie die Geschichte. Aber er hält auch dein Leben und mein Leben in seiner Hand. Auch wenn ich gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht, heißt es in einem alten, bekannten Glaubenslied. Ihr Lieben, glaubend dürfen wir wissen, egal wie nah oder weit der Himmel ist, Jesus sieht dich und er sieht mich. Er weiß immer, wie es dir oder mir geht. Und er hilft uns, unser Leben mit all seinen Widerwärtigkeiten und Schwierigkeiten zu meistern. Wir machen dabei ähnliche Erfahrungen wie Abraham, Moses, Josua, David, die Apostel, viele Christen und Christinnen vor uns sie gemacht haben. Jesus bewahrt uns nicht vor allen Schwierigkeiten, aber er hilft uns durch. Ihr Lieben, wir Christen haben einen geöffneten Himmel, dürfen wissen, er begleitet uns, er hilft uns. Und im Gebet haben wir sogar einen offenen Zugang zu ihm. 7 Tage die Woche, bei Tag und bei Nacht und wo immer wir sind, dürfen wir mit ihm reden, zu ihm beten. Ich finde das großartig. Und dass wir Gott mit lieber Vater anreden dürfen und er auch so zu uns ist, das ist doch einfach super. So hat schon Jesus seinen Jünger damals gelehrt, dass sie beten dürfen. Gott und auch Jesus sind so vertrauensvoll zu uns. Da brauchen wir keine Heiligen und keine Mutter Maria als Fürsprecher oder als Vorzimmerdame dazwischenschalten. Wir sollen, wir dürfen gleich immer direkt zum Chef. Und das finde ich spitze. Wie das Gebet im Physikalischen funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich weiß, und das ist die Hauptsache für mich, es funktioniert. Es ist ja schon interessant, wie beim Telefonieren meine Worte in elektrische Impulse umgewandelt und dann per Kabel und Funk zum erdumkreisenden Satelliten gesandt werden, um dann zielgenau beim Telefongerät meines Freundes, zum Beispiel in Bangladesch, hörbar, akustisch für ihn wieder hörbar zu werden. Beim E-Mail-Versenden ist es für mich als Laie ähnlich wunderbar. Unser Glaube und das Praktizieren des Glaubens sind schon öfters auch eine komplizierte Sache, aber gleichzeitig eine wunderbare Sache, eine faszinierende Sache, eine wohltuende und schöne Sache. Wir Christen haben einen geöffneten Himmel. Wir haben Kontakt und Gemeinschaft mit dem, der am Schaltpult der Weltgeschichte steht und der auch unser kleines Leben in seiner Hand hält. Und am Ende uns sogar heimholt in den Himmel zu sich. Ihr lieben Brüder und Schwestern, die Botschaft von Jesu Himmelfahrt gibt uns viel Grund zum Freuen. Von den Jüngern heißt es, sie kehrten voll großer Freude nach Jerusalem zurück. Ich wollte euch heute Morgen auch etwas ermutigen, dass wir uns darüber freuen, dass wir Jesus kennen, dass wir Jesus in unserem Herzen haben dürfen, dass wir mit ihm gehen, mit ihm leben dürfen. An guten Tagen und auch an anderen Tagen. Und dass er am Schaltpult der Weltgeschichte steht und dass dein und mein Leben in seiner Hand sind. Freu dich drüber. Amen.